Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finest5 sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Wenn man den ganzen Wirbel, um nicht zu sagen den Wahnsinn um Taylor Swift und andere Superstars so mitbekommt, könnte man denken, dass für die Konzert- und Musikbranche und Veranstaltungsbranche goldene Zeiten angebrochen sind. Und ich will heute mal das klären, ob das auch tatsächlich so stimmt. Ob der Neustarten jetzt endlich gelungen ist nach den furchtbaren Corona-Jahren, wo ja gar nichts ging. Ob also 2024 tatsächlich der Neuanfang für die Branche war. Und was das eigentlich für die Fans bedeutet, die auf einmal Ticketpreise bezahlen müssen, für die man vor gar nicht mal so allzu langer Zeit noch Plätze bekommen hätte, mit denen man hinterher dann vielleicht auch noch Backstage hätte gehen können. Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit Johannes Ewerke, dem Geschäftsführer des Bundesverbandes der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Lieber Johannes, wir nehmen das Ganze hier auf dem Reeperbahn-Festival auf. Deshalb, wenn man im Hintergrund ein bisschen Musik hört, das irgendwie gehört dazu.
Das gehört dazu.
Ich habe es gesagt, ist tatsächlich 2024 jetzt endgültig der Neustart gelungen oder nur für einige wenige?
Nein, für die Branche ist der Neustart definitiv gelungen. Also wir haben eine ganz hohe Anzahl von Konzerten wieder. Das Publikum kommt, die Stars kommen alle. Und wir sind überglücklich, dass das so ist. Natürlich gibt es so ein paar Downsides bei dem Ganzen. Aber das fokussieren wir jetzt dann Schrittchen für Schritt.
Machen wir Schritt für Schritt. Aber tatsächlich erst 24, das heißt nicht 23, nicht 22. Das heißt, das erste Jahr, wo du sagst, damit sind wir voll zufrieden, ist dieses Jahr.
Nein, das ist letztes Jahr sicherlich schon in die Normalität übergegangen. Ja. Also wir hatten in 22 noch zum Beispiel ganz viele so Nachholkonzerte. Und in 23 war das ein bisschen noch spürbar, weil dann die ganzen ganz großen Acts alle ihre Touren gemacht haben, also Metallica und Ed Sheeran und ach, you name it, die waren alle irgendwie unterwegs. Das hat natürlich wahnsinnige Umsätze gebracht, sehr viel Publikum bewegt. Und jetzt ist dieses Jahr wirklich Normalität, würde ich sagen.
Für alle?
Ja, also das Geschäft verändert sich. Was ich eben so ein bisschen angedeutet habe, ist, dass auf der einen Seite wir die großen Jubelmeldungen haben, dass Taylor Swift und die anderen wahnsinnige Verkäufe machen, Adele in München 730.000 Menschen anzieht und das sei denen auch allen gegönnt. Auf der anderen Seite gibt es eben gerade in dem kleinen und mittleren Bereich so Schwierigkeiten. Das mag an verschiedenen Dingen liegen, unter anderem daran, dass die Haushalte auch mit der Inflation belastet sind. Wenn die Tickets irgendwo teurer werden, dann haben die Leute nicht zwanghaft mehr Geld zur Verfügung, sondern kaufen dann vielleicht woanders eins weniger. Und diese Situation wirkt sich zulasten des kleinen und mittleren Geschäfts aus.
Was ist kleines und mittleres Geschäft? Über welche Künstler, über welche Ticketpreise sprechen wir da? Ist das 40, 50 Euro für ein Ticket oder ist es sogar noch ein bisschen höher?
Ja, das ist sicherlich irgendwo in diesen Bereich rein. Das sind Konzerte mit so 1.000, 2.000er Kapazität und das, was kleiner ist. Also Clubshows sind ohnehin in der Regel defizitär. Mhm. Also Carsten Jank hat mir vor Jahren schon gesagt, dass er für eine Clubshow Geld mitbringen muss. Und das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Die Aussage stimmt und ist heute akuter denn je.
Ich habe mit vielen, auch viele in diesem Podcast waren viele Stars. Vincent Weiss war für mich so das frappierendste Beispiel. Ein großer Künstler, ja, kommt von der Tournee wieder und sagt, die Tournee hat mich am Ende 400.000 Euro gekostet, die ich selber reinstecken musste. Das war, ist schon ein bisschen her. Tim Bensko sagte, boah, vor Corona habe ich die großen Hallen voll gemacht. Nach Corona habe ich Angst vor den Clubs. Sascha, der sagt, ja, ist schwierig. Für uns deutsche Künstler ist es so schwierig, weil natürlich die Menschen gehen zu den großen Stars, zu Adele, zu Taylor Swift, Beyoncé und zahlen da Preise, ich habe es vorhin gesagt, das sind so 250, 300 Euro ist normal und das Geld fehlt am Ende dann, um eben mal zu einem deutschen Künstler zu gehen.
Ja, wobei die Frage nicht ist, deutsch oder nicht deutsch, sondern es ist insgesamt einfach das genau. Bild. Also auch das internationale Touring von Bands aus dem also internationalen Umfeld hat an der Stelle gelitten und ist zum Teil weniger geworden. Also es ist ein zweiter Aspekt, der aber dann noch zusätzlich eine Rolle spielt. Und das ist, dass das Publikumsverhalten sich auch verändert hat, das Kaufverhalten. Die Leute kaufen später ihre Tickets. Das ist für uns dann ganz schwierig. Also für einen Konzertveranstalter ist der Vorverkauf der wesentliche Indikator, um zu sehen, wird das wohl ein erfolgreiches Konzert oder nicht. Und wenn man das mal beiseite lässt, ist zweitens der Cashflow auch ein ganz entscheidender Punkt. Denn die Veranstalter müssen ja im Vorfeld schon mal ganz schön viel bezahlen und ins Risiko gehen und sind die Letzten, die dann am Ende wirklich Geld verdienen. Nämlich dann, wenn die Karten alle verkauft sind. So, und da haben wir also ein späteres Buchungsverhalten der Fans und wir haben eine schlechtere Kalkulierbarkeit als früher. Ich will das erklären. Mhm.
Sag mal also, kurz, was heißt ganz gut, um mal zu verstehen, was heißt späteres Buchungsverhalten? Also wie war das früher? Wann war so ein Konzert? Wann wurden die meisten Karten früher verkauft? Und heute hört man dann tatsächlich, dass in der Woche vor so einem Konzert oder so plötzlich noch ganz, ganz viele Karten verkauft werden, was man aber ja nicht weiß, womit man nicht planen kann.
Ja,
ist das so?
Ja, das ist genau das. Das ist genau das. Wenn das vorher 3-4 Monate waren, sind es jetzt auf einmal 3-4 Wochen, um das mal irgendwie eine Zahl in den Raum zu stellen. Und das macht die Sache für die Veranstalter wirklich sehr, sehr schwierig.
Du hattest dich eben unterbrochen, du wolltest noch erklären.
Ach so. Ja, der zweite Punkt war, dass für uns nicht mehr so leicht kalkulierbar ist, wie viele Leute wohl kommen werden. Früher hatte man eine klare Vorstellung mit der Band X, bist du in Augsburg bei 800 Leuten und in Karlsruhe bei 1200 und in München kannst du eine noch größere Halle füllen, aber in Hamburg funktioniert der Act nicht. So hatte man eine ganz klare Erwartung und Vorstellung und das ist inzwischen nicht mehr so. Also wir lernen ein bisschen neu das Publikum kennen. Das ist eine ganz komische Erfahrung für einige Veranstaltende, die eben genauso Touren machen wie die Acts, die du gerade genannt hast, und dann sagen, boah, ich bin verunsichert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich hier und dort erwarten kann.
Was hat sich denn verändert am Publikum?
Na, dazu können wir nur so Mutmaßungen machen. Also es gibt verschiedene große Trends. Wir haben natürlich eine demografische Entwicklung im Publikum. Das wird also grundsätzlich mal ein bisschen kleiner. Das merkst du vielleicht im Festivalbereich eher oder so. Dann haben wir ein Publikum, was Erfahrungen gemacht hat während Corona, dass da Konzerte abgesagt werden und dann aus Vorsicht später gebucht haben. Andere haben festgestellt, wie schön das Sofa ist, dass sie mit Freunden gerne kochen und keine Ahnung. Also es haben sich so ein paar Dinge verändert, die jetzt zu mehr Spontanität beim Publikum geführt haben.
Okay, darauf muss man sich einstellen. Ich habe am Anfang gesprochen über die Ticketpreise. Gefühlt hat man den Eindruck, dass die Ticketpreise sich seit Corona verdoppelt haben als Fan. Ist das tatsächlich so?
Ja, also gestiegen sind die Preise definitiv. Das ein oder andere hat sich vielleicht sogar verdoppelt. Wir denken im Durchschnitt so eine 30% Kostensteigerung über alles hinweg. Da gibt's aber auch eben eine Menge im kleinen Geschäft, die haben ihre Preise nicht anheben können. Gleichzeitig sind aber die Kosten gestiegen. Und das ist das Hauptproblem, was die Branche gerade hat. Produktionskostensteigerung, also Honorare von KünstlerInnen im Festivalbereich sind zum Teil 300% gestiegen. Wow. Personalkosten haben sich verdoppelt. Technikkosten sind teurer geworden. Also, und wenn man die ganze Produktion zugrunde legt, haben wir also mindestens mal 40% höhere Kosten als noch vor Corona.
Und das muss man immer wissen, um das mal plastisch zu machen, das müssen ja durch die Künstler erstmal einspielen. Es gibt das schöne Beispiel von der Leishalle. Ich glaube, um die Leishalle zu bekommen für einen Abend, zahlt man heute in Hamburg 30.000 Euro ungefähr. Das heißt, kann man ja ausrechnen, also du musst, wenn du 50 Euro Eintritt nimmst, musst du schon mal 600 Leute haben. Dann hast du aber nur deine Kosten für die Leishalle gelegt. Da ist noch keine Werbung, kein Nix und so weiter dabei. Das war früher viel, viel weniger.
Ja. Also alle haben ihre Preise angehoben, auch die Leister und die Elbphilharmonie und alle anderen auch. Also das ist leider so und Grund mag sein, dass wir multiple Krisen hinter uns gelassen haben. Also da ist eine Energiekrise, die hat die Preise steigen lassen. Da ist eine allgemeine Inflation, was die Preise hat steigen lassen. Der Mindestlohn wurde angehoben. Künstlersozialkasse ist teurer geworden. You name it. Das sind so viele verschiedene Faktoren. Also an allen Ecken und Enden ist es angestiegen.
Das führt dazu, dass die Ticketpreise auch angehoben werden mussten. Kann man mal sagen, irgendwie, wo da, also es gibt Künstler, habe ich gelernt, wie Ed Sheeran, der sagt, es muss auch bei mir, ich weiß nicht, ob das noch stimmt, aber es hat mir der Konzertveranstalter gesagt, ich bestehe darauf, dass es Ticket gibt ab 50 Euro, dass sich auch Menschen, und das ist ja nicht wenig Geld, dass sich Menschen ab 50 Euro das leisten können, weil es kann ja nicht euer Ziel sein, gerade bei populärer Musik, bei jungen Künstlern, dass man ganze Gruppen von Menschen ausschließt, gerade junge Menschen, weil die es einfach nicht mehr bezahlen können.
Ja, das ist richtig. Also ich hatte auch hier auf dem Reeperbahn-Festival gerade ein Panel dazu, was kostet uns live, wo wir darüber gesprochen haben, ob wir wieder zu so einem Punkt zurückkommen wie vor 1646. 1646 war das erste öffentliche Konzert im Mariendom in Lübeck, ausgerechnet. So, und davor war die Musik nur Reichen und Privilegierten vorbehalten. Und jetzt ist von manchen die Befürchtung, hey, wohin soll sich das Geschäft denn entwickeln? Und das betrachten wir schon mit gewisser Aufmerksamkeit und manchmal mit Sorge, wenn wir um das kleine Geschäft nachdenken, denn das kleine Geschäft und das große, die hängen unmittelbar zusammen. Wir nennen das, entschuldige bitte das billige Wortspiel, Circle of Life. Dahinter steht der Gedanke, dass aus den kleinen Künstlern irgendwann mal groß werden. Und der von dir erwähnte Ed Sheeran, der war vor einigen Jahren, war der auf dem Reeperbahn-Festival und da habe ich den gesehen mit 30 anderen Leuten zusammen. Und ja, kurz darauf war dann Weltstar. Und nicht, dass das Reeperbahn-Festival das verursacht hat, aber das ist genau die Geschichte, die wir hier erzählen möchten, dass eben hier neue kleine Bands kommen und die entwickeln sich dann. Und einige von denen vergessen ihre Wurzeln auch nicht und denken sehr an die Fans und möchten auch sowas dann niedrigschwellig erlebbar machen. Ich war kürzlich bei den Ärzten in Berlin. Die haben ein Social Ticketing, haben sie das genannt, eingeführt, wo sie also mit einem gewissen Nachweis von einer sozialen Situation Tickets für 20 oder unter 20 Euro verkauft haben.
Weil sowas wie Ermäßigungen gibt es normalerweise bei Konzerten nicht, ne? Oder? Nee. Studentenermäßigung, Schülerermäßigung, das könnte man ja alle sich überlegen.
Ja, die öffentliche Hand kennt das. Also die Staatsoper kennt sowas oder das Saliertheater. Aber wir berechnen unsere Konzerte ja anders. Wir sind ja Wirtschaftsunternehmen und das geht dann so los, dass so jemand wie Ed Sheeran mit seinem Management auf die Veranstalter losgeht und fragt, hey, ich möchte eine World Tour machen, ich will 40 Konzerte in Europa spielen, wer veranstaltet das? Und dann gibt man Gebote ab und sagt so, okay, also wir kaufen dir die Tour ab und also wir verkaufen das Recht, für deine Tour dann Tickets zu verkaufen und stellen dir die Produktion zur Verfügung und eine Grundgage von X oder wie auch immer.
Das heißt,
dann,
er hat eigentlich gar kein Risiko als
so ein Risiko. Jemand hat wenig Risiko. Der hat sein Geld auch verdient, wenn der ins Flugzeug steigt. Also und
interessant.
Gut, und der Veranstalter, die Veranstalterinnen, die müssen dann die Produktion nach den vorher festgelegten Rahmendaten zur Verfügung stellen. Die machen dann das Marketing, die sorgen für die Sicherheit, das Catering und für all das. Die sorgen für die Reise zum Teil der Stars und alle möglichen Aspekte. Und am Ende wird das Ganze refinanziert über das Ticket. Also es ist eine lange Wertschöpfungskette, es sind viele, viele beteiligt und die Veranstaltenden stehen ganz am Ende und tragen das wirtschaftliche Risiko für das alles.
Das heißt, es hängt aber schon so ein bisschen auch sozusagen von der Solidarität dieser großen Stars auch ab, also von dem Gefühl dieser großen Stars. Wenn jemand wie Ed Sheeran sagt, ich möchte gern, dass es Tickets gibt für 50 Euro, dann muss man entsprechend auch planen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte das Maximale haben, dann kann man halt im Zweifel irgendwie unter 200 Euro das Ticket nicht machen.
Also das stimmt. Also der erste Impuls für die Ticketpreishöhe wird von den Künstlern gesetzt. Und wenn dann jemand wie Bruce Springsteen plötzlich dann in so ein Dynamic Pricing Thema reinrutscht, dann haben die das gewollt.
Okay. Da ist aber interessanterweise ein Trend, ist ja wirklich dieser Trend, dass die Menschen zwar sagen, eigentlich ist alles teuer und ich habe kein Geld, aber wenn dann die großen Superstars kommen und wenn das dann 300 Euro kostet, dann bezahlen die das doch. Kannst du dir das erklären? Ist es dieser Moment bei einer, so bei Taylor Swift, bei Bruce Springsteen, einmal dabei zu sein, gehe ich lieber einmal dahin, als viermal zu Sascha, Tim Bensko, you name it.
Ja, da ist was Besonderes in dieser Branche, in der Musik. Wir haben auf der einen Seite den Ort, wo wir die ganze Musik konsumieren. Das ist der Stream. Und da ist die Musik ja eigentlich, wenn man das so möchte, sogar kostenlos. So. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Ort, wo mit der Musik Geld verdient wird. Das ist live. Und wo viel Geld ausgegeben wird. Und dann, wenn man das mal so betrachtet, kann man sich ja die Frage stellen, was verkaufen wir da eigentlich? Wir verkaufen ja gar nicht die Musik, weil die Musik kostet ja gar nichts. Wir verkaufen das Erlebnis, das Gemeinschaftserlebnis, die Identifikation, diese besonderen Momente. Was dazu führt, dass solche großen Superstar-Konzerte eine fantastische Inszenierung bekommen, das Umfeld schon mitgestaltet wird. Da gibt sich keiner mehr zufrieden mit einer simplen Bühne, sondern da ist wirklich, Adele hat eine ganze Welt um sich herum aufgebaut da in München. Das war beeindruckend.
Und also ähnlich wie Taylor Swift hatte dann, glaube ich, ist ja im Volksparkstadion aufgetreten, hat dann aber die Barclays Arena, was sagt die Merchandise?
Ja, auf der Merchandise. Also die nehmen schon wirklich jetzt einen ganz anderen Erlebnisraum für sich in Anspruch. So, und wenn man das so betrachtet, dann wird einem auch klar, weswegen sowas wie so eine Adele zu einem touristischen Erlebnis werden kann. Da fliegen Leute dann von Hamburg hin, machen ein ganzes Wochenende und das zählt alles da rein in dieses Gesamtding. Also das ist dann ganz anders als ein normales Clubkonzert, weil da ist es wirklich, da steht nur die Musik im Vordergrund, das ist das Entdecken einer neuen Band, das ist ein anderer Ansatz.
Haben wir auch in Hamburg erlebt, dass interessanterweise die Kollegen dann berichteten, dass ganz viele englischsprachige Menschen auf einmal da waren, aus London, teilweise aus Amerika kamen, um hier Taylor Swift zu sehen, auch weil sie zum Teil noch günstiger wäre. Lass uns einmal Taylor Swift, weil ich in diesem Podcast auch oft mit Künstlern darüber gesprochen habe. Du hast vielleicht eben eine Erklärung gegeben. Viele Künstler können nicht verstehen, warum Taylor Swift so erfolgreich ist, weil sie sagen, musikalisch ist das jetzt also nichts Einmaliges, nichts Besonderes, aber du hast es eben gerade angesprochen, vielleicht geht's bei diesem Phänomen Taylor Swift gar nicht mehr so sehr um die Musik, sondern um das Gemeinschaftserlebnis, um alles, was drumherum ist. Oder wie erklärst du dir diese Frau, von der ja neulich jemand geschrieben hat, sie ist eigentlich eine Durchschnittsperson?
Na, das Besondere bei Taylor Swift ist, die macht das vielleicht nicht anders als andere, aber die macht alles. Also Taylor Swift fängt schon mal an damit, dass sie im Entstehen ihrer Kunst das Publikum sehr ins Zentrum rückt. Im Grunde ist das so, wie wenn die ihre Geschichte durch die Songs dem Publikum erzählt. Da denkt man, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, ist so, aber das macht die in einer wahnsinnig konsequenten Art und Weise. Das Zweite ist, dass sie das Publikum dann noch länger an sich bindet, in der gesamten Wertschöpfungskette. Das Merchandising hast du vorher schon angesprochen, was sehr intensiv ist. Das hängt auch direkt unmittelbar zusammen mit den Veröffentlichungen. Mhm. Also wenn du eine neue Platte rausbringst, dann machst du den Stream, vielleicht Vinyl, vielleicht noch eine CD oder eine Kassette und dann hast du noch den Download und das war's. Dann hast du so 6 verschiedene Produkte. Und bei ihr sind das dann 25, weil die nämlich die Platte nochmal in grün, in blau und in rot rausbringt, weil die dann nochmal hier einen Bonus und dort was extra dabei hat. Und das in allen verschiedenen Medientypen. Und dann ergänzt sie das durch eine Sammelbox und durch einen Lederschuber und durch eine Uhr, die du auf die CD draufklicken kannst. Dann kannst du die CD an die Wand hängen. Und also das ist eine wahnsinnige Verschränkung der verschiedenen Produkte. Die ganze Kommunikation ist unheimlich gut an den Fans dran. Das Verbinden von Merchandise und dem Recht, Tickets zu kaufen, diese Fanclub-Geschichten, die macht, das haben alle auch schon mal gemacht, aber keiner kombiniert das alles. So, dann hat sie die Recorded-Rechte, die Urheberrechte und das alles komplett in einer Hand. Sie hat eine Rechtevermarktungsgesellschaft, wo die Lizenzvermarktung rüberläuft mit ihrem Vater, Tyler Nation heißt die. Die macht einen Film aus ihrer Konzerttour, der dann exklusiv nur bei einer Kinokette in den USA erscheint und danach bei allen und dann irgendwann auch noch bei Netflix sein wird. Diese Nachverwertung jedes einzelnen Schritts ist so konsequent wie bei niemand anderem.
Und dann offensichtlich auch klug, das in seiner Hand zu haben. Ich erinnere das, in Deutschland ist es ein bisschen so wie Udo Lindenberg. Wo man das Gefühl hat, Udo Lindenberg hat ja nicht mal ein richtiges Management. Er hat zwar Leute, die ihn beraten, aber es läuft immer alles bei ihm zusammen. Egal, was du machen willst, auf einem viel kleineren Niveau. Taylor Swift ist ein gutes Beispiel. Es gab die abgesagten Konzerte in Österreich, in Wien. Und ich habe mich da auch gefragt, Konzerte, schwer zu kontrollieren, riesige Menschenmengen, eigentlich in diesen Zeiten ein Anschlagziel, natürlich potenziell. Was macht das mit euch? Was hat das geändert in Sachen Sicherheitsvorkehrungen?
Das hat eigentlich gar nichts geändert, weil es hat gezeigt, dass die Systeme funktionieren.
Das stimmt.
Und die Aufregung war groß, aber wir waren seit langem darauf gefasst, dass sowas mal passieren kann. Und wir sind den Behörden dankbar, wir sind dem Management dankbar, den Veranstaltern, die da sehr vernünftig reagiert haben und das Thema gut in den Griff bekommen haben. Zu einer Verunsicherung der Fans hat das nicht geführt. Auch das hat uns froh gemacht. Also insofern war das alles so eine Art Test für die Systeme. Es hat funktioniert.
Da habe ich auch übrigens gestaunt in Sachen Sicherheitsvorkehrung. Ich finde, die sind bei Konzerten sowieso nach meiner Erfahrung deutlich genauer und gründlicher als etwa bei Fußballspielen. Aber ein Erlebnis, und da frage ich mich, ist das jetzt Zufall? Habe ich da Glück gehabt, Glück oder Pech gehabt, was die Sicherheitsvorkehrung anbelangt? Ich wollte mit meiner Frau und einem meiner Söhne zu einem Konzert gehen im Stadtpark und wurde dann von einem sehr freundlichen Ordner angehalten und gebeten, einmal bitte meinen Ausweis zu zeigen und den meines Sohnes, ob das denn auch mein Kind ist. Und mir war gar nicht bewusst, dass das irgendwie offensichtlich auch kontrolliert wird, ob da Menschen auch zu Recht mit Kindern in Konzerte gehen. Ist das jetzt Zufall gewesen? Du siehst aus, als ob das nicht jetzt typisch wäre.
Ich habe das noch nicht erlebt, aber die Begründung ist klar. Ich meine, Kinder, Jugendliche haben ja eine Uhrzeitbegrenzung, zu der sie sich frei bewegen können. Und das wirst du von zu Hause auch kennen, der Mutti-Zettel.
Ne? Ja.
Ja, habe ich auch schon häufig ausgefüllt. Und das heißt, es ist eigentlich auch ganz gut, dass die einen wachen Blick darauf haben, wer nimmt hier zu nachtschlafender Zeit.
Na gut, ich weiß nicht. War gar nicht nachtschlafen, es war Stadtpark halt. Ne?
Das
war
wenn das dann Uhr. Bis um 11 geht.
Ja, genau.
So, und also wer das, ich finde das eigentlich grundsätzlich mal ganz richtig, dass sie auch mal einen Blick werfen.
Ich war nur überrascht und war auch andere Eltern, die konnten das nämlich nicht nachweisen, oder das waren dann nicht die Eltern, sondern die Paten. Und dann haben sie die Eltern angerufen und so. Also da sieht man aber, wie ernst es mit den Sicherheitsvorkehrungen genommen wird. Ein Riesenthema natürlich bei euch wie bei allen ist das Thema Nachhaltigkeit. Es ist natürlich etwas, Konzerte sind etwas, die große Verkehrsströme verursachen, die auch im Zweifel große Müllberge verursachen. Was sind da so die Trends und was sind so die Dinge, wo ihr sagt, da haben wir schon viel geschafft, aber da wollen wir noch ran?
Ja, also die Nachhaltigkeit ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Thema, aber für uns als Branche auch deswegen so wichtig, weil wir so wahrnehmbar sind. Wir haben eine gewisse Vorbildfunktion, wir haben eine starke Sichtbarkeit und deswegen sind auch einzelne Künstlerinnen sehr an dem Thema dran. Und angefangen haben wir dann damit, dass wir versucht haben, unsere eigenen Events grün zu machen, grüner zu machen. Ganz gelingt einem das nicht, aber man kann schon eine ganze Menge erreichen. Ich habe hier in Hamburg 2007 das Live Earth Konzert selber gemacht für die Stadt damals. Und das war dann bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich das grünste Konzert, was es auf der Welt bisher gegeben hatte, weil wir jeden, mit Hilfe von Expertinnen und Experten, jeden einzelnen Schritt versucht haben, so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und solche Modelle sind über die Jahre immer mehr geworden. Und was Müllvermeidung, aber auch Müllmanagement betrifft, was Wastewater Management hier, was ist irgendwie Abwasser, was Catering betrifft und so, da ist über die Jahre eine ganze Menge passiert. Auch auf der Datenseite ist viel passiert. Also wir haben viel Daten gesammelt und Erfahrungen gesammelt. Wo hat man den höchsten Impact? Und da hast du jetzt gerade ein Thema angesprochen, das ist total relevant und das ist der Verkehr. Weil das Event selber in der Regel gar nicht so einen hohen Impact hat. Selbst wenn die da mit 100 LKWs fahren und Taylor Swift irgendwie von London hier rüberfliegt für das Konzert, selbst dann ist der Fußabdruck, den das Publikum verursacht durch An- und Abreise und Catering, ist höher. Klar. Also 85%, sagt man so, ist bei den großen Konzerten der Fußabdruck durch das Publikum. Und bei Adele in München wird der vielleicht sogar höher gewesen sein, weil da ist die Hälfte des Publikums aus dem Ausland angereist. So, und da haben wir auch Ideen. Also nicht nur, dass wir an uns selber arbeiten und schauen, dass wir da besser werden und nachhaltiger werden und hier und dort die Möglichkeiten ausnutzen, sondern eine politische Initiative von unserem Verband ist es, dass wir die Veranstaltungstickets alle bundesweit zu Deutschlandtickets am Veranstaltungstag machen wollen.
Gibt's noch nicht, ist die Idee.
Das ist die Idee.
Okay.
Damit putze ich in Berlin alle Klinken. Das ist nämlich gar nicht so trivial hinzukriegen.
Aber ist das Interesse dann schon da bei der Politik, dass sie sagen, cool, das können wir machen?
Ja, das ist so eine typische Ja-Aber-Frage.
Okay.
Und da sind wir noch nicht ganz so weit, dass es in greifbare Nähe rückt. Aber wir brauchen eine politische Entscheidung, dass sie das wollen. Weil wenn das politisch gewollt ist, dann lässt sich's auch umsetzen.
Ja.
Das Deutschland-Ticket hat uns die historische Chance gegeben, dass alle plötzlich mit einem Preis erreichbar sind und nicht mit allen irgendwie ausgehandelt werden muss und jedes Busunternehmen im ländlichen Raum mitsprechen darf, sondern die haben jetzt wirklich einen großen einigenden Wurf da gemacht. Das ist eine Das ist eine gigantische Chance. Und wir alleine, also unser Verband, repräsentieren 300.000 Veranstaltungen im Jahr.
Das mit wie vielen Zuschauern?
Na, so 120 Millionen oder okay. So auf jeden Fall.
Wir reden über 120 Millionen einmalige Deutschland-Tickets sozusagen. Mhm. Genau.
Und dann kommt ja der Sport dazu, ja. Die Messen, warum nicht auch die Kinos ja. Und warum nicht auch die Museen und die Theater und die Opernhäuser und die öffentlichen Konzerthäuser. Und wenn man das alles zusammenrechnet, dann haben wir viele, viele, viele 100 Millionen Tickets womöglich.
Und es wäre auch noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Ihr würdet ja was dafür bezahlen, ne? Also für das Ticket.
Die Idee,
ne?
Das ist die Idee. Genau. Also ist ein kleiner Betrag, aber die Masse macht's ja dann.
Ja, genau. Vor allem, du hast ja das Prinzip, wir leben es ja in Hamburg schon, bei vielen Konzerten, aber zum Beispiel beim HSV auch, dass das Ticket ist immer gleich auch ein HVV-Ticket. Und das wäre in Deutschland.
Ja.
Wie weit bist du da und wie zuversichtlich bist du das in der ganzen Diskussion um das Deutschland-Ticket, das dann irgendwie noch sozusagen zu unseren Lebzeiten umgesetzt werden, dann wird es.
Ja, also ja, Politik ist manchmal hier das Bohren dicker Bretter, ne? Das ist so ein Beispiel dafür. Ich habe noch ein paar andere Themen, die sind im Bundestagswahlkampf nicht viel leichter, aber das ist ein Thema, bei dem alle auch sehr schnell verstehen, dass das was bringt und dass es auch Geld bringen kann. Und das hat auch so einen gewissen Charme in Richtung Verkehrswende, weil es so ein deutliches Zeichen wäre, dass ein alternativer Verkehr möglich ist. Nicht überall, aber doch in einem relevanten Ausmaß.
Und wir haben gesehen, dass es geht, nämlich bei der Fußball-Europameisterschaft, wo es da zum Beispiel rund um das Volksparkstadion keine Parkplätze gab.
Parkplätze.
Das heißt, die Leute mussten da anreisen. Du hast gerade die Politik angesprochen und in der Corona-Phase gab es ja sehr viele Fürsprecher in der Politik und die Konzerte und die arme Konzertwirtschaft und so. Viele Musiker und Veranstalter, die in diesem Podcast waren, haben gesagt, ja, da wurde viel geredet. Ob auch immer so viel getan wurde, ist die zweite Frage. Wie ist es jetzt? Wie ist die Unterstützung durch die Politik für diesen ja sehr, sehr großen Teil der Kultur, aber eben vielleicht nicht für den Teil, mit dem sich Politik dann immer gern schmücken möchte?
Vorweg gesagt, da ist wirklich viel passiert.
Ja.
Und wir sind auch wahnsinnig dankbar, weil es gäbe diese Branche nicht, wenn nicht diese ganzen Programme gewesen wären.
Okay.
Und
gäbe sie tatsächlich nicht mehr?
Nee. Okay. Also oder zu weiten Teilen nicht mehr. Also wir hatten Umsatzverluste von ja mehr als 70% und so. Und ich meine, das überlebt ja keiner. Und die gerade aus Hamburg ist da sehr viel passiert. Also nicht nur, dass in Hamburg die Programme designt worden sind, die dann bundesweit gewirkt haben, sondern auch Hamburg hat selber sehr viel gemacht. Also wir haben da mit Carsten Borstern einen Kultursenator, der ist wahnsinnig kenntnisreich, sehr aufgeschlossen und der weiß auch wirklich, wie wichtig die Clubkultur ist. Und deswegen sind die Hamburger Clubs immer noch besser weggekommen als die anderen bundesweiten und die deutschen Clubs sind viel besser weggekommen als die weltweiten.
Okay.
Also wir hatten, kann man wohl sagen, in Hamburg die beste Clubförderung der Welt.
Ah, cool.
Also würde ich das wirklich mit sämtlicher Überzeugung so und auch jetzt noch wird hier sehr viel Augenmerk aus der Politik auf die Club- und Live-Kultur gelegt. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit Bundesblick hier drauf schaue, dass alle anderen dauernd nach Hamburg gucken.
Und ist aber ja tatsächlich auch so, um kurzer Einschwenk, dass tatsächlich Hamburg ist tatsächlich die Musikstadt geworden. Ne? Also das, was das Ziel mal war, als es losging, was auch durch die Elbphilharmonie, aber es ist, ich habe gelesen, also dass Hamburg und zwar das Zentrum in Deutschland ist und damit auch eines der Zentren in Europa, siehe Reeperbahn-Festival, siehe aber auch viele andere Dinge.
Ja, das kann man schon so sagen. Also in Hamburg werden 20% der Bruttowertschöpfung der ganzen Branche bundesweit erzielt. Und wenn man das jetzt auf die Größe der Stadt oder auf die Einwohnerzahl des Bundeslandes legt, dann wird einem klar, dass das wirklich ein Schwerpunkt ist.
Deshalb auch verständlich, dass der Kultursenator hier sagt, ich habe verstanden, da geht es richtig um Geld.
Ja.
Bundesweit Unterstützung durch die Politik? Also wir machen mal einen Haken hinter, top, während der Corona-Phase. Heute?
Na, also wir sind ja eine Wirtschaft, ne? Also wir haben gar nicht den Anspruch, dass wir so durchfinanziert werden wie die öffentliche Kultur. Wir wollen auch die Unabhängigkeit. Das heißt, es geht uns eher um die Rahmenbedingungen. Und da sind wir an manchen Stellen vielleicht noch nicht ideal unterstützt. Aber es liegt ja eine Bundestagswahl vor uns und das wollen wir nutzen, um so ein paar wesentliche Punkte einzubringen.
Hauptansprechpartner ist dann gar nicht die Kulturstaatsministerin, sondern der Wirtschaftsminister für dich oder das Wirtschaftsministerium?
Oh, da legst du den Finger auf eine Wunde. Also wir haben das Problem, was Hamburg jetzt auch anders gelöst hat. Also hier ist die Musikwirtschaft und die Kultur ja in einer Hand.
Macht Sinn.
Das ist ja eine Besonderheit. Genau. Überall anders ist das ein bisschen getrennt. Da hast du dann Wirtschaft auf der einen Seite und Kultur auf der anderen. Und ein bisschen ist bei den Kulturpolitikern dort, also Claudia Roth und der ganze Team hier BKM, da ist so ein bisschen die Einstellung, das ist nur Kultur, wenn es öffentlich finanziert ist. Und wir verdienen ja Geld. Und Geld verdienen, das ist Wirtschaft, das ist nicht Kultur. Mhm. Und bei der Wirtschaftsseite, also Ihr Parteikollege Robert Habeck jetzt im Moment, da hat man immer den Eindruck, dass die denken, ach, ist ja ganz niedlich, was ihr da macht, aber das ist doch Kultur.
Okay.
Und wir machen Wirtschaft.
Okay, das ist ja zwischen den Stühlen.
Ja, wir sind traditionell zwischen den Stühlen und das ist total problematisch bei vielen Förderprogrammen. Das haben wir zum Beispiel gesehen beim Energiefonds Kultur. Mhm. Da haben die sich wirklich überhaupt gar nicht für die wirkliche Kulturwirtschaft interessiert, hatte man den Eindruck. Und man merkt es eben auch bei der ganzen politischen Agenda von Biden. Also wir sind da nicht so stark repräsentiert. Was nicht heißt, dass wir leise sind. Also wir bringen uns da schon ein in die Diskussion. Aber wir müssen ein bisschen mehr an den Türen rütteln als andere.
Um nochmal die Größenordnung zu sagen, was setzt die gesamte Branche um im Jahr?
Also wir sind so bei knapp 6 Milliarden in der im eigenen. Dazu kommen noch Ausstrahleffekte, indirekte, direkte und dazu kommen noch so Dinge wie so Musiktourismus und all sowas, was auch am Live-Geschäft dranhängt. Also in Hamburg übrigens, ja, Hamburg ist die Stadt mit dem mit Abstand höchsten Anteil von Musiktourismus innerhalb Deutschlands.
Okay.
Also wir sind mit weitem Abstand die Nummer 1, wir sind größer als die Nummer 2.
Und hängt dann immer, früher hat man immer gesagt, hängt an den Musicals?
Ja.
Ja, hängt auch immer noch die Musicals,
genau. Ganz stark, ganz stark. Sie dürften so immer noch 2 Millionen Besucher im Jahr haben, die Hamburger Musicals. Das macht sich natürlich bemerkbar, weil die kommen ja nicht alle aus Hamburg. Und die Reeperbahn, die ganze Konzertgeschichte hier in der Stadt, tut ihr Übriges.
Du hast es vorhin gesagt, wir brauchen sozusagen so den Circle of Life, ne, die Clubs. Und da sagen mir Leute, mit denen ich vorher gesprochen habe, boah, Clubs, die unter 1000 Zuschauer so haben, werden es in der Zukunft, haben es eigentlich jetzt schon schwer und werden es auch zukünftig schwer haben. Teilst du die Einschätzung auch, ja?
Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, dass man unter 500 nicht wirtschaftlich rentabel produzieren kann. Die durchschnittliche Clubgröße der Mitglieder bei der Livecom, das ist der Bundesverband der Clubs, ist, glaube ich, 250. Mhm. Also, oh weia, das Geschäftsmodell der Clubs ist grundsätzlich mal eher defizitär. Mhm. So, die arbeiten mit Selbstausbeutung, die arbeiten mit Idealismus. Und wir als Teil der Veranstaltungswirtschaft, die wir in den Clubs sind und außerhalb, also beides haben, wir arbeiten mit einer Querfinanzierung, sodass du also eine defizitäre Clubshow machst, aber das Geld verdienst mit einem großen Konzert woanders. Mhm. Und das ist eben der angesprochene Circle of Life. Wir bauen Künstler auf in den Clubs und auf den Festivals, so als Support Acts. Mit denen verdienen wir dann aber kein Geld. Aber irgendwann wird aus dem einen oder anderen was.
Ist so ein bisschen wie in der im Fußball. Ja. Wenn ein Verein einen tollen Spieler aufbaut, dann kriegt er aber irgendwann hoffentlich eine Ablösesumme. Für den, also ne, wenn einer vom FC St. Pauli zu Bayern München geht, oder haben wir jetzt ja das Beispiel mit dem St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler, den St. Pauli groß gemacht hat, der dann nach Brighton in die Premier League nach England ging und für den, so heißt es, ob es stimmt oder nicht, St. Pauli 8 bis 10 Millionen Euro Ablösesumme bekommen hat.
Mhm.
Das Prinzip funktioniert in Clubs aber ja nicht.
Nee.
Also der Club, den du mal gesehen hast, bei dem Ed Sheeran aufgetreten ist, der hat jetzt nichts davon, dass Ed Sheeran jetzt Millionen
Ablöse. Genau. Nee, leider klappt das so gar nicht. Die Geschichte ist auch nicht ganz neu in der Branche. Mhm. Also bei Recorded ist das auch so, wie bei den Veranstaltern, dass man da als Veranstalter jemanden aufbaut und auf einmal wechselt diese Person dann zu einem anderen Unternehmen. Mhm. Das ist leider Teil der Branche. Und das fühlt sich manchmal sehr unfair an und ist vielleicht auch manchmal sehr unfair, aber die Geschichte kann jeder Veranstalter erzählen und jedes Label.
Du musst noch mal erzählen, das ist ja auch interessant, wie du eigentlich dazu gekommen bist. Du bist seit 2023 da und warst vorher bis in Hamburg, hast fast immer in Hamburg gearbeitet, hast auch in Hamburg zum Teil zumindest studiert. Bist kein Hamburger, bist gebürtiger Hamburger. Bist du gebürtiger Hamburger?
Nee.
Ist nicht schlimm, aber ich glaube, solange wie du in Hamburg bist, bist du jetzt Hamburger, sagen wir einfach mal.
Meine Kinder sind.
Auf jeden Fall, nee, aber so. Und dann, wie bist du auf die Idee gekommen, nach 17 Jahren Hamburg Stadtmarketing zu wechseln?
Darf ich ein bisschen ausholen?
Unbedingt.
Ich komme aus dem Schwarzwald, das hört man nicht, tue ich aber. Und zwar aus Donaueschingen. Mhm. Das ist eine ganz kleine Stadt, die hat seit über 100 Jahren ein Festival für zeitgenössische Tonkunst, das nennt man moderne Musik.
Mhm.
Das ist so wie hier in Hamburg Blurred Edges. beim NDR. So, dieses Festival hat, keine Ahnung, Strawinski groß gemacht, wenn man sowas sagen kann. Der hatte seinen Durchbruch dort. Und ich bin aufgewachsen mit einem Vater, der mich da immerhin mitgenommen hat. Und als Kind musikalisch sozialisiert zu werden mit sowas, bedeutet, dass man gar nicht unbedingt die Musik versteht, weil die ist wirklich ganz schön abgefahren. Aber was ich verstanden habe, ist der Werkstattcharakter und wie Musik entsteht und diese Teamidee und wie Künstler ringen um ein Werk und Musiker und so. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich wollte immer schon Teil dieses Betriebs sein. Und zwar dieses Team möglich machen und dieses Arbeiten möglich machen, weil meine eigene künstlerische Talentiertheit, dass die begrenzt ist, das war von Anfang an klar. Aber ich wollte Teil dieses Betriebs sein. Und dann habe ich hier und dort ein bisschen Einblicke gefunden und fand raus, also dass die Oper eigentlich die aufregendste Aufgabe an der Stelle ist, weil die Oper ist halt die komplexeste Kunstform. Da hast du darstellende Kunst, bildende Kunst, Musik, alles unter einem Dach.
Da wolltest du eigentlich Operndirektor
werden. Ja, ich wollte Operndirektor werden. Und was machst du, um Operndirektor zu werden? Da gibt's ja etwa 40 Stellen oder sowas in Deutschland und nicht jedes Jahr wird eine frei. Also die Wahrscheinlichkeit, Nationalspieler zu werden, ist dann höher. Insofern dachte ich mir, ich muss irgendwas studieren, womit ich auf die Füße falle. Und dann habe ich halt Jura studiert. Und das war auch sicherlich eine ganz gute Idee, weil damit kann man auf die Füße fallen. Und dann, um das Ganze irgendwie trotzdem in der Nähe der Kunst zu behalten, habe ich dann noch Theaterwissenschaften parallel gemacht. Und als ich mit Jura fertig war dann und schon arbeitete frei, habe ich dann noch Kulturmanagement hier in Hamburg an der Musikhochschule gemacht. Und deswegen, das hört sich nach sehr, sehr viel Studieren an, aber es fing auch sehr viel Arbeiten während der Zeit dann schon an. Und so habe ich den Opernbetrieb kennengelernt und den Theaterbetrieb. Ich habe selber auch veranstaltet, Konzerte, Oper, Theater. Naja, und dann gibt's irgendwann den Moment, wo man aus taktischen Gründen mal die Seiten wechselt und entweder in so ein Ministerium geht oder als Jurist zum Deutschen Bühnenverein. Das ist der Arbeitgeberverband der Theater. So, und dann lernt man so die Geldgeberseite kennen und so diese ganzen anderen Rahmenbedingungen, die nicht künstlerisch sind, und wird dann idealerweise irgendwann von denen in Verantwortung in so ein Haus geschickt. Das war der Plan. Der Plan war super. Es lief dann doch anders. Also ich fing dann an als persönlicher Referent der Kultursenatorin vor vielen, vielen Jahren dann eben hier in Hamburg. Und dann bekam ich eine andere Gelegenheit bei der Wirtschaftsbehörde und dachte, ah, das ist ja Wahnsinn. Da lerne ich noch mehr, werde ich noch breiter, wie man so sagt. Und dann wurde Hamburg Marketing gegründet. Und dann suchten die jemanden mit so einem bizarren Profil, eine Mischung aus Jura und Verwaltungskenntnis und Kultur und ach, keine Ahnung. Ich glaube, das traf nur auf mich zu. Und so rückte ich dann darüber zu Hamburg Marketing. Und das war ein wahnsinnig schöner Job, weil der sich dauernd neu erfunden hat. Und ich hatte auch die ganze Zeit mit Kultur zu tun, allerdings eher mit Kulturwirtschaft, nicht mehr so sehr mit Oper. Und so bin ich aus dem Opernbingen so ein bisschen raus.
Aber immer mit Musik. Du warst so ein bisschen schon derjenige, der auch total verantwortlich dafür war, für diese Idee, wir machen Hamburg, was ja keiner so richtig für möglich gehalten hat. Wir machen Hamburg von der Theaterstadt, die sie, glaube ich, immer war, zur Musikstadt.
Ja, ein bisschen, also beschäftigt haben wir uns sehr mit dem Thema, allerdings aus der Brille heraus, was ist denn Hamburg eigentlich? Mhm. Also als wir bei Hamburg Marketing angefangen haben, da haben wir erstmal die Stadt analysiert, wie man eine Marke analysieren würde. Und haben uns überlegt, so, was sind die positiv besetzten und bekannten Assets der Stadt. Und da gab es dann so große repräsentative Befragungen bei Privatpersonen und bei Unternehmen, sowohl national als auch international. Und man hat dann rausgefunden, unter anderem, also Musik spielt schon eine Rolle.
Und die Musicals vor allen Dingen damals, ne?
Die Musicals oder? Auf jeden Fall, ja. Aber auch die Reeperbahn.
Okay.
Also da war dann absolut die Clubkultur, die kreative Wirtschaft hier und auch das andere Entertainment auf der Reeperbahn, jetzt nicht Rotlicht, sondern Theater. Mhm. Und so. Mhm. Das war dann tatsächlich sowohl bekannt als auch positiv besetzt. So, und daraus haben wir dann was gemacht. Und die Elbphilharmonie hat ihr Übriges getan. Und also Hamburg war eine Musikstadt, schon ganz lange. Aber wir haben dafür gesorgt, dass man das stärker in die Kommunikation der Stadt aufnimmt.
Ich wollte sagen, dass es jetzt auch jeder weiß. Und dazu hat man natürlich noch mit der Elbphilharmonie dieses Ikonische geschaffen. Und dann warst du mittendrin in diesem ganzen Wirbel und hättest da wahrscheinlich bleiben können, solange du möchtest. Und dann bist du durch Zufall auf die Anzeige gestoßen des Verbandes, den du schon kanntest damals, ja, schon?
Den Verband kannte ich ein bisschen, aber die Branche kannte ich. Also ich hatte dieses 2007 dieses Live Earth Konzert gemacht. Ich habe bei dem Reeperbahn-Festival so meine Finger drin gehabt und auch mit den anderen Festivals rund um Hamburg viel gearbeitet. Mit der Club-Szene bin ich immer enger geworden. Ich bin auch im Beirat der Clubstiftung und so. Und ach, all solche Punkte führten dazu, dass ich die Branche immer irgendwie kannte, aber nicht wirklich Teil der Branche gewesen bin. Und das kam mir dann sehr zugute, weil in so einem Verband muss man ja auch übergreifend arbeiten, Brücken bauen zwischen den verschiedenen, die sich ja als Konkurrenten gegenüberstehen. Und wenn ich mal in einem Konzern gewesen wäre, wäre es für die vom anderen Konzern bestimmt schwierig gewesen, mich zu akzeptieren. Also insofern, die kannten mich alle und ich kannte die, aber ich war nicht zu nah dran. Naja, und dann hat sich da diese Ausschreibung ergeben. Ich wurde auch darauf hingewiesen, aber es war eine Ausschreibung. Und das war ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Als ich das gesehen habe, dachte ich, das will ich machen.
Weil auch, wie alt warst du da, als du das...
Ja, da war ich auch gerade 50 geworden.
Okay, aber ist es auch so ein Thema so, wo jetzt bin ich 50, das heißt du bis jetzt...
Klar.
Bis jetzt 52?
Ja,
52?
53 oder?
53, okay. Das heißt auch so ein bisschen so, was kommt noch?
Ja, genau.
Noch vielleicht noch 17 Jahre, 20 Jahre,
ja, genau.
Was kommt noch, genau.
Und Hamburg Marketing war eine ganz, ganz tolle Zeit. Der Job hat sich da und neu erfunden. Da waren ständig neue Herausforderungen und so. Und ich will das überhaupt nicht missen. War wirklich grandios. Und naja, und dann war Corona, das war ja für viele ein Moment, wo man sich doch mal ein paar Gedanken macht in die Zukunft und so einige Gewissheiten plötzlich nicht mehr so stehen. Und 50 werden ist für mich jedenfalls echt ein Moment gewesen, so ein Symbolmoment. Ja, geht bestimmt auch vielen
so, genau.
Ja. Und dann, ja, dann habe ich noch mal ein paar Jahre vor mir, was mache ich mit denen? Und wollen wir noch mal irgendwie was verändern? Ja, nein, vielleicht.
Und hattest du gar keine Sorge, weil das war, du bist ja dann eingestiegen, so, ich habe es gerade vorhin gesagt, 24 jetzt Neustart gelegt, 23 war, Corona wirkte noch sehr stark nach.
Auch als ich mich beworben habe, war Corona noch existent.
Und niemand wusste ja, boah, wie kommen die tatsächlich raus, diese Branche?
Ja.
Und wird es wieder nachher so, wie es vorher einmal war? Wo man jetzt sagen könnte, ja, es ist wieder so, wie es, was ich übrigens nie für möglich gehalten hätte. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass es wirklich eins zu eins wieder so ist wie
das
vor
wieder
Corona.
So, ja, ja.
Hättest du das gedacht?
Ich habe, und das ist ja ein gutes Zeichen bei dieser Sache, keine Sekunde an die, also ich, die Risiken waren mir völlig bewusst, aber ich dachte mir, ich will das. Und das ist jetzt irgendwie, ja, dann bin ich eben Teil dieses Debakels, aber ich will da rein. Und ich habe es nicht in Frage gestellt, ob die, oder nein, natürlich hat man in Frage gestellt, wird das wieder so kommen oder wird sich das Geschäft verändern und so. Aber das Risiko habe ich nicht als gefährlich, sondern als Herausforderung gesehen.
Du hast in dem Fragebogen, den ich all meinen Gästen schicke, geschrieben, da kann ich jetzt gar nicht glauben, dass die Lehrer immer so sinngemäß über dich gesagt hätten, bitte festbinden. Warst du früher, weil du wirkst sehr ruhig, entspannt, das, gelassen oder täuscht das jetzt gerade?
Das ist eine therapeutische Ausstrahlung.
Weil wir ja auch in so einem engen Podcast-Studio auf dem Heiligen Geistfeld sind, oder?
Es ist zu warm hier drin, um sich zu bewegen. Nein, ach ja, ich glaube schon, dass ich sehr unruhig bin und war, auch wenn das jetzt in dem Moment vielleicht nicht so scheint, aber ich bin die ganze Zeit auch getrieben von Ideen und hab neue, und der Job jetzt, der ermöglicht mir, viel davon auch umzusetzen, und das ist sehr befriedigend.
Konzerte sind dann für dich Arbeit?
Nein, das ist wirklich Leidenschaft.
Wie viele Konzerte, siehst du so im Jahr?
Oh, das weiß ich nicht so ganz genau, aber schon einige.
Ja.
Und ich habe sicherlich, und das geht jedem so, der mal selber was organisiert hat und auf die Beine gestellt hat, ich gucke auch immer links und rechts und sehe, ach ja, ach, so machen die das, und ah ja, die Notausgänge sind da und da, oder keine Ahnung. Also man hat immer so einen Profiblick so ein bisschen da drauf, aber ich genieße das trotzdem. Und wenn die Band auf die Bühne kommt, habe ich den gleichen Schauer wie alle anderen auch. Und ich habe gestern Abend ein Konzert gesehen von Noga Eres hier auf dem, fantastische Hip-Hop-Elektro-Künstlerin. Wow, das war wirklich, da war so viel Gänsehaut drin. Also ich habe da alle Leidenschaft.
Wir reden immer über Konzerte und über Musik. Ihr seid ja aber auch für alle Veranstaltungen. Was sind denn so Veranstaltungen, wo du sagst, wow, das ist ein Podcast zum Beispiel, Live-Podcast. Nun sind wir hier zu zweit. Aber es gibt Podcasts, die füllen die großen Arenen tatsächlich.
Gut, ne?
Und ja, verrückt. Aber ich meine, das ist doch ein Riesengeschäftsmodell, weil der Aufwand ist da gering. Also wenn ich sehe hier irgendwie die Kaulitz-Brüder in Hamburg in der Barclays Arena, ausverkaufte Barclays Arena, auch ordentliche. Ist das so? Hält sich das? Was sind so jenseits von der klassischen Musik? Von der klassischen Musik ist ja Quatsch, aber von der Musik, wie wir, ne? Was sind da so Veranstaltungsformate, wo du sagst, boah, denen gehört schon die Gegenwart oder vielleicht die Zukunft?
Also mit Podcasts hätte man vor ein paar Jahren wahrscheinlich nicht gerechnet. Also ich nicht. Aber der Markt verändert sich. Die Publikumsgeschmäcker verändern sich. Und ich bin sicherlich auch mal Podcast-Hörer, aber eine jüngere Generation hört viel Podcast. Und deswegen war auch klar, okay, das wird dann irgendwann mal eine Frage, die wir uns im Live-Entertainment auch stellen. Wir stellen uns ja immer die Frage, was wollen die Leute sehen, was können wir denen verkaufen? Wir sind eine Wirtschaft. So, und insofern wird es auch in Zukunft immer mal neue Formate geben. Ich habe mir in London Aber Voyage angeguckt. Hochinteressant, auch das mal zu sehen, wie die so arbeiten. Ob das ein Modell ist, was so flächendeckend funktioniert, ich weiß es nicht. Aber oder das große Venue in Las Vegas, The Sphere. Das ist ja auch ein irrer Kuppelbau mit einer wahnsinnigen Technik. Auch das ist dann für uns immer wieder ein Anlass, sich zu überlegen, okay, ist das ein neuer Technologiesprung? Wird das ein neuer Standard? Wird das eine Erwartung? Oder ist das nur ein zusätzliches Produkt? So wie Podcasts ein zusätzliches Produkt sind.
Letzte Frage, die man in Hamburg, glaube ich, dann stellen muss. Man hat den Eindruck, man hat die Musicals sind da und sie bleiben immer. Trotzdem hat man den Eindruck, irgendwie läuft das eigentlich noch. Die Verweildauer eines Musicals ist viel geringer geworden, wenn man vom König der Löwen absieht. Wie ist da deine Einschätzung?
Oh, das ist jetzt ein Marktinsight, den muss man schon auch sehr differenziert wieder betrachten. Also ich glaube schon, dass Musical definitiv eine Kunstform ist, die immer ihren Platz haben wird, weil es ja auch ein sehr gut funktionierendes, eingängiges Mix aus Musik, Theater, darstellender Kunst ist. Also das ist schon wirklich ein starkes Ding. Die Stoffe müssen halt auch immer gut sein und passen, das Publikum in dem Moment ansprechen. Hamburg hat eine gute Position. Ich glaube, dass du da drüben auf der anderen Seite der Elbe eigentlich alles hinstellen kannst und die Leute wollen kommen, weil es so gut ist da drüben. Aber es ist auch ein Reisethema, Musical. Ja, und natürlich können sich irgendwann mal so die Bedeutungen von einzelnen Segmenten verschieben. Also so wie jetzt Comedy oder der Wortbereich insgesamt mit Podcast und so im Segment stärker werden andere Segmente sich dann auch mal wieder anders konsolidieren.
Und dann sprechen wir beim nächsten Mal drüber. Johannes, vielen Dank. Wir gehen jetzt raus. Ich muss wirklich sagen, ich würde sagen, jetzt so 50 Grad sind. Wir können jetzt die Tür wieder aufmachen, die wir nicht aufgemacht haben, weil es uns einfach zu laut gewesen wäre.
Es wäre zu laut gewesen, aber schön war es. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.